Predigtext für heute Morgen ist ein Vers aus Epheser 2, der Vers 18. Ich lese Ihnen davor noch die Verse dazu, 14 bis 18, aus dem zweiten Kapitel des Epheserbriefes. Paulus schreibt: Denn er ist unser Friede, der aus beiden eines gemacht hat und den Zaun abgebrochen hatte, dazwischen war nämlich die Feindschaft. Durch das Opfer seines Leibes hat er abgetan, das Gesetz mit seinen Geboten und Satzungen, damit er in sich selber aus den Zweien einen neuen Menschen schaffe und Frieden mache und die beiden versöhne mit Gott in einem Leib durch das Kreuz, indem er die Feindschaft tötete durch sich selbst. Und er ist gekommen und hat im Evangelium Frieden verkündigt euch, die ihr fern wart, und Frieden denen, die nahe waren. Denn durch ihn haben wir alle beide in einem Geist den Zugang zum Vater. Lieber Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus sind wir an diesem Morgen zusammengekommen und dürfen jetzt auch in deine Gegenwart hineintreten und danken dir für dieses Vorrecht, das uns geschenkt ist durch den Geist, der in uns wohnt. Hab von ganzem Herzen Dank für die zurückliegenden Tage, die wir schon erleben konnten. Hab Dank für die Fülle deines Wortes, die du uns geschenkt hast. Hab Dank für alle äußeren Rahmenbedingungen, in denen wir dieses Pfingstfest erleben können. Hab Dank für diesen wunderschönen Tag, auch heute, den du uns schenkst. Und jetzt lässt du uns zusammenkommen, um dein Wort zu hören. Und wir danken dir für dieses ganz besondere Vorrecht. Wir danken dir, dass du heute Morgen zu uns reden willst. Wir danken dir, dass du dir das vorgenommen hast, deinen Heiligen Geist uns anzusprechen. Davon gehen wir aus und darüber geben wir dir die Ehre. Unsere ganz große Bitte an dich ist es, dass du uns aufnahmebereit machst. Du weißt, wie schnell manches bei uns vorbeirauscht. Du weißt auch, wie schnell alles wieder weggewischt ist und wie wenig das, was wir gehört haben, auch wirklich in die tiefen Schichten unseres Lebens und unserer Wirklichkeit manches Mal hineindringt. Und so stehen wir mit einem bittenden Herzen vor dir für diesen Morgen, dass dein Wort auf einen fruchtbaren Boden bei uns fällt. Segne das Reden und segne das Hören, das ist unser Gebet. Und das erbitten wir auch für die, die diesen Gottesdienst mitverfolgen oder später hören werden, dass sie in gleicher Weise deinen Segen erfahren. Und wir bitten es auch für unsere Kinder und jungen Leute hier im Haus. Lass auch sie in dieser Stunde von dir berührt werden. Danke, dass du mit deiner Güte und Freundlichkeit da bist. Wir preisen dich, unseren Gott. Amen.
Amen. Liebe Schwestern und Brüder, wir haben 30 Jahre lang kein Klassentreffen mehr gehabt, der die im Jahr 49 Abitur gemacht haben, können Sie sich ausrechnen, wie uralt ich bin. Aber je älter wir werden, desto häufiger kommen wir zusammen in der alten Kameradschaft, jetzt sogar zweimal im Jahr. Bei vielen muss man fragen, sag mal, wer bist du? Wir haben uns doch ein bisschen verändert. Aber ich weiß noch sehr genau, wer aus unserer Klassengemeinschaft eigentlich die Gottgläubigen waren. So hat man im Dritten Reich bis 1945 diejenigen bezeichnet, amtlich, standesamtlich festgestellt, die aus der Kirche ausgetreten waren, aus der evangelischen Kirche, der katholischen Kirche. Aber natürlich sind wir gottgläubig, wir sind ja keine Heiden. Es war eine Sprachregelung, die junge Generation weiß das gar nicht mehr, die dem damaligen Führer Adolf Hitler nachempfunden war, der gelegentlich in seine Reden auch noch einstreute, dass es den Allmächtigen gibt oder die Vorsehung. Natürlich glauben wir an Gott, wir sind ja keine Atheisten. Zugang zu Gott, wie der Paulus hier schreibt, wir haben Zugang zu Gott, no problem, würden wir heute sagen, kein Problem. Und manchmal beschleicht mich die Sorge, ob nicht in unserer heutigen Christenheit zu selbstverständlich, zu hemdsärmelig der Name Vater in den Mund genommen wird. Vater, wir preisen dich, Vater, deine Ehre, wir werfen uns nieder vor dem Thron deiner Majestät, Vater. Ich denke immer wieder an den Freund Rudolf Bäumer, der war jahrzehntelang das Haupt der Bekenntnisbewegung. Der hat mir mal gesagt, Rolf, wenn ich in der Sakristei stehe, bevor ich auf die Kanzel gehe und mich im Spiegel sehe, ob das Päffchen richtig sitzt, denke ich weniger an das Päffchen als daran, wer bist du denn, Rudolf, mit deinen dreckigen Lippen, dass du überhaupt wagst, den Namen Gottes in den Mund zu nehmen. Wir könnten etwas lernen vom letzten Indianerstamm am Amazonas. Die haben einen heiligen Respekt vor Gott. Wenn man den lesen würde aus dem Hebräerbrief, unser Gott ist ein verzehrend Feuer, würden die sagen, ja, so ist es. Wenn man lesen würde, schrecklich ist es, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, würden sie sagen, so ist es genauso. Mit Gott steht man nicht einfach auf du und du. Heute Morgen beim Frühstück war mir im Gespräch mit Dr. Lühling, dass schon in Israel, Psalm 46, wenn der Herr redet, muss das Erdreich vergehen. Die Könige stürzen, wenn Gott redet. Nehmen wir nicht viel zu selbstverständlich den Namen Gottes in den Mund, gottgläubig, no problem. Und da setzt der Apostel Paulus ein und sagt, da habe ich auch was dazu zu sagen. Ich erinnere euch, dass da am Sinai, als Gott seinem geliebten Volk begegnen wollte, Gott dem Mose geboten hat, macht ein Gehege, macht einen Zaun um den Berg. Soll kein einziges Tier, keine Katze zu mir durchbrechen, kein Schaf, aber auch nicht die heiligen Priester, die sonst in Gottes Gegenwart gehen dürfen. Mach ein Gehege, mach den, hier steht in Epheser 2 das Stichwort vom Zaun. Das Erdreich muss vergehen, wenn er sich hören lässt, selbst die heiligen, geheiligten Priester müssen vergehen in meiner Gegenwart. Daran erinnert der Paulus, und er schreibt ja nach Ephesus, das gab es manche Leute, die sagten, wir kennen uns in der Heiligen Schrift Israels nicht so aus, das mit dem Zaun, das ist uns nicht so bekannt. Ja, sagt der Paulus, dann erkläre ich es euch. Ich lese gerade nochmal den Abschnitt. Er hat abgetan den Zaun, der dazwischen war, nämlich die Feindschaft. Würde man hier sagen, das ist ein herb, drastisches Wort. Wir haben keine Feindschaft. Neulich hat mir ein Patensohn gesagt, der inzwischen groß ist, ich habe nichts gegen Gott und Gott hat vielleicht auch nichts gegen mich, aber wenn ich ihm mal begegnen sollte, habe ich ein Wörtel mit ihm zu reden. Das ist die Einstellung bei vielen Menschen. Paulus sagt, da ist doch eine Feindschaft dazwischen. Und dann erklärt er das mit Begriffen, die er aus seiner Bibel, dem Alten Testament, kennt. Dass Gott sogar zum geliebten Volk Israel sagt, was habe ich dir angetan? Bin ich denn dir eine Mücke, die dich stört? Steht es beim Propheten Hosea, eine Made, die man abschüttelt. Dort, wo der Zaun gebaut war am Berg Sinai, wollte Gott seinem Volk begegnen, mit seinem Volk sprechen. Ich bin der Herr, dein Gott, der dich aus Ägypten geführt hat, aus dem Land der Sklaverei. Aber das Volk Israel sagte, Moment mal, wir können die Stimme nicht hören, die haben Leine gezogen, sind gegangen. Mose, rede lieber du mit uns, mit Gott wollen wir nichts zu tun haben. Der Zaun, die Feindschaft, später heißt bei den Propheten, im Auftrag Gottes ausgerichtet, ihr habt mir so und so oft den Rücken zugekehrt. Nun will auch ich euch den Rücken zukehren. Wie oft in meinem Leben habe ich dem lebendigen Gott den Rücken zugekehrt? Lieber Gott, es wäre mir lieber, wenn du jetzt nicht zusehen würdest. Und wenn dann Gott sagt, nun kehre ich auch euch den Rücken zu, und manchmal haben wir den Eindruck, er hat unserem ganzen Volk den Rücken zugekehrt. Furchtbar. Im Jahr 1952 habe ich in Bonn studiert, der ehrwürdige Greise-Professor Günther Dehn, er war damals 15 Jahre jünger als ich heute bin, aber er kam uns vor, so wie ein uralter Greis. Der hat gefragt, was können wir denn tun, dass wir die Kirche beleben, und wir haben munter Vorschläge gemacht, wie man die Kirche attraktiv machen kann. Und da hat er gesagt, habt ihr noch nicht gemerkt, dass der Geist Gottes die Christenheit verlassen hat? Es ist Feindschaft, wenn Gott uns den Rücken zukehrt. Aber das ist nicht alles, was der Apostel Paulus zu sagen hat, von dem Zaun, von der Feindschaft. Sonst will ich euch was Wichtigeres sagen. Dass alles anders werden kann, auch für Leute, für die Gott eigentlich der Feind sein müsste. Wir haben Zugang zum Vater. In diesem Bekenntnis sind zwei Jesusworte aufgenommen. Einmal, dass Jesus gesagt hat, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich, mit mir kommt man zum Vater. Zugang. Das andere Wort, der heilige Gott ist doch der Vater. Und der Herr Jesus hat es mit dieser Geschichte deutlich gemacht, was das heißt, der Vater. Als der verlorene Sohn, die verlorene Tochter noch ferne war, saß der Vater. Und er stand auf und lief ihm entgegen. Das ist der Vater. Das hat auch Paulus nicht aus dem hohlen Bauch gesagt, sondern wir können eigentlich drauf gehen, wenn der Apostel Paulus sagt, wir haben. Sehr viele Worte des Apostels Paulus sind eingeleitet, wir haben oder wir wissen. Wenn Sie ein bisschen da schaben, rubbeln, sagt man heute, finden Sie ein Jesuswort. Der Apostel Paulus hat nie, nochmal aus dem hohlen Bauch heraus, Dinge behauptet. Paulinische Theologie, sagt man jetzt. Nein, er hat das Wort des Herrn Jesus ernst genommen. Lasst das Wort des Christus reichlich bei euch wohnen. Und zuerst das Wort, mit mir kommt man zum Vater. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Es gibt einen Zugang. Es gibt Tage, die die Weltgeschichte verändern. Am 9. und 10. November 1989 tagte die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland in Badenweiler, Krotzingen. Wir hatten eine interessante Tagesordnung, lang vorbereitet. Aber als die Nachricht von Berlin kam, die Schlagbäume sind offen. Der eiserne Vorhang ist gefallen. Menschen strömen durch die Mauer von Ost nach West und West nach Ost, können sich vor Freude kaum fassen. Da sagte damals der Vorsitzende des Rates der EKD, Bischof Kruse, vielleicht sollte ich in Berlin sein. Da sind wir alle aufgestanden und haben geklatscht. Du musst nach Berlin, EKD-Synode ist nebensächlich. Dort, wo die Mauer offen ist, da musst du sein. In deinem Sprengel, in deinem Bischofsbereich. Ist ja bis heute eigentlich ein Wunder, dass uns den Atem nimmt, dass dieser eiserne Vorhang, der die Welt geteilt hat zwischen West und Ost, ohne Krieg, ohne Revolution, ohne eine Rakete gefallen ist, aufgegangen ist. Aber noch viel größer ist das Wunder, dass es einen Zugang zum heiligen Gott gibt, von dem man sonst in Israel bekannt hat, der da wohnt in einem Licht, da niemand zukommen kann. Niemand. Und jetzt hat Jesus die Mauer geöffnet und hat sich dabei den Leib blutig geschrammt. Er hat die Mauer der Aversion, die zwischen Gott und Menschen da war, geöffnet mit seinem Leib, mit dem Opfer seines Leibes, damit es einen Durchgang gibt. So hat Jesus selber gesagt, gib mit mir einen Zugang zum Vater. Anlass zum Staunen, zur Anbetung. Und es gibt einen Zugang zum Vater. Ach, wie töricht war in vergangenen Jahrzehnten der Vorwurf, dass ein paternalistischer Begriff, der müsste ergänzt werden durch Gott, unsere Mutter. Ach, Jesus spricht doch nicht von uns Vätern. Der Jesus hat gesagt, ihr Väter, die ihr böse seid, arg seid, wir sind nicht ideal. Was habe ich an meinen Kindern versäumt? Aber nach der Auferstehung hat Jesus gesagt, mein Vater ist auch euer Vater. So wie ich weiß, wenn ihr alle mich verlassen werdet, der Vater ist bei mir. So wie ich weiß, wenn die ganze Welt mich hasst, das Wohlgefallen des Vaters ruht auf mir. Sein Angesicht strahlt über mir. Der Vater ist allezeit bei mir. Er hört mich allezeit, hat er auf dem Friedhof von Bethanien gesagt. Dieser Vater ist auch euer Vater. So ich allezeit hört, dass das Wohlgefallen, das auf mir ruht, auch auf euch strahlt, wenn ihr zu mir gehört. Das, was Paulus mitzuteilen hat, er hat den Zaun durchbrochen, die Mauer durchbrochen, die Feindschaft abgetan. Aber der Apostel Paulus hat gewusst, ich kann das noch so eindrücklich sagen, sodass das noch nach 2000 Jahren auf der Lahue gelesen wird. Ich kann das unterfüttern mit Beispielen aus dem Alten Testament. Ich kann das versuchen, anschaulich zu machen und trotzdem kommt nichts rüber zu uns. Der Vater, ich habe oft den Begriff theologisch erklärt, in x Artikeln beschrieben, aber muss Ihnen gestehen, mir ging's wie der Großnichte Frieda in Hannover. Mit dieser kleinen sechsjährigen Frieda hat die Mutter über Gott gesprochen. Hat die Frieda gesagt, den mag ich nicht. Ich mag lieber den Kleinen. Hat die Mutter gesagt, wen meinst du mit dem Kleinen? Da hat sie gesagt, den Jesus, den mag ich, aber den anderen nicht. Ich habe Verständnis für die Frieda. Die hat noch ein elementares Gespür. Jesus hat gesagt, das höchste, vornehmste Gebot ist, du sollst Gott, deinen Herrn, lieben von ganzem Herzen, von all deinen Kräften. Ich habe Jesus lieb. Ich habe mit Jesus gelebt. Ich habe mit Jesus Erfahrungen gemacht. Aber bei Gott, da blieb eine gehörige Portion von Respekt. Wenn Gott wirklich Gott ist, dann weiß er doch auch die vielen Situationen, wo er traurig war über das, was in meiner Fantasie war, was ich gedacht und gesagt habe, was ich versäumt habe. Ist doch eine ganze eklige Müllkippe, wenn man das zusammennimmt, dieser Schlick und Schlamm im Innersten meiner Seele. Wenn das einmal am Tag des Gerichtes offenbar werden wird, und wenn Gott Gott ist, dann macht er es offenbar. Es war ein Respekt vor Gott. Und jedes Mal, wenn ich gelesen habe in Römer 8, dass der Heilige Geist mich treibt zu rufen, aber lieber Vater, habe ich einen roten Kopf bekommen. Weil das kam nicht so aus vollem Herzen, lieber Vater. Und erst recht, wenn ich im ersten Johannesbrief gelesen habe, Furcht ist nicht in der Liebe. Sondern die völlige Liebe treibt die Furcht auf. Darin besteht die Liebe, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichtes. Und dann hat in meinem Christenleben, in meinem Theologenleben, der Heilige Geist ein ganz großes Wunder getan. Wie in deinen Bibelarbeiten schon vor Jahren, dass der Heilige Geist uns versiegelt. Ich habe bis dahin immer so erklärt, wenn ich vor dem heiligen Gott stehe und er sagt, du, da war in deinem Leben aber viel, was daneben gegangen ist. Eigentlich müsste ich sagen, ich muss dich aus meinen Büchern tilgen, du hast eigentlich keinen Platz hier in der Ewigkeit. Dann wird Jesus sagen, aber Vater im Himmel, ich trete für den Chefbuch ein, ich komme für ihn auf. Also ich bin auch für ihn gestorben und du musst ihn durchlassen, komm. Der zornige Vater, der die Sünden sieht, und der Jesus, der für mich eintritt. Und plötzlich hat mir der Heilige Geist den Blick geöffnet, selbst im Endgericht wird der Vater voll Freude auf mich schauen, mit strahlendem Angesicht. Bei diesem Chefbuchle ist mein Rettungsplan zum Ziel gekommen. Für den habe ich doch den Heiland Jesus geschickt. Großartig, herrlicher als der strahlende Pfingstmontagsmorgen, als die Souveränität der Alpen, als die Weite des Meeres, herrlicher als alle Schöpfungswerke, wird Gott strahlend darüber, wenn sein Rettungsplan mit Jesus zum Ziel gekommen ist. Also nichts mit dem, der harte, erbarmungslose Vater, der nach meinen Sünden sieht, und der liebevolle Jesus. Lesen Sie den Vers des Apostels Paulus. Ganz durch Jesus haben wir in einem Geist Zugang zum Vater. Da kann, seitdem sage ich, Vater, ich danke dir, dass du mir Jesus geschickt hast. Vater, das ist ja herrlich, dass du Erbarmen mit mir hast. Ich hab's nötig. Vielen, vielen Dank, Vater. Aber jetzt habe ich bis jetzt eines unterschlagen in diesem kurzen Satz. Durch Jesus haben wir alle in einem Geist Zugang zum Vater. In einem Geist. Unsere Welt hungert danach nach Einheit. Wo Sie die Zeitung aufschlagen oder Tagesschau und heute hören, immer wieder die Sehnsucht, das muss doch in Myanmar, es muss doch der Welthungerkrise, es muss doch mit AIDS, wir müssen doch zusammenkommen, wir müssen zusammenhelfen, wir sind doch die eine Welt. Da kommt Globalisierung und all die Ausdrücke. Und dort, wo man Jesus nicht ernst nimmt, ist man schnell bereit, zwischen allen Religionen zu sagen, wir sind ja letztlich alle eins, wir glauben alle denselben Gott. Schon Johann Albrecht Bengel hat gesagt, wo der Glaube an Jesus nicht mehr lebendig ist, wird man sogar bereit sein, mit dem Türken eins zu werden. Im Glauben, auch die glauben an denselben Gott. Nein. Paulus beantwortet diese Menschheitsfrage nach der Einheit, diese Szene nach der Einheit. In einem Geist haben wir alle Zugang zum Vater. Ich weiß noch, wir hatten beim Konvent der schwäbischen Jugendreferenten einmal das Thema Israel, Judentum gehabt und hatten den Kantor der Stuttgarter Synagogengemeinde eingeladen gehabt. Und ich wollte ihm entgegenkommen, habe gesagt, Yahweh hat gesagt, der hat mich unterbrochen, hat gesagt, wir sprechen ja diesen Namen nicht aus. Immer wenn in der Bibel von Yahweh, Jehova steht, sagen wir Adonai, der Herr. Ein heiliger Respekt, auch nur den Namen Gottes auszusprechen, den er offenbart hat. Und der Paulus sagt, es gibt natürlich einen Unterschied zwischen Israel und den Heiden. Im Bild vom Zaun gesprochen, Israel war ganz nah am Zaun. Die Nähe Gottes gerückt, das von Gott geliebte Israel. Die Heiden standen kilometerweise weit weg. Aber jetzt haben wir alle. Wenn der Heilige Geist uns ergreift, Pater, Meter, Elamiter, wir von Syrien, Kappadokien, deshalb steht Apostelgeschichte 2, all die Völker auf, wir haben alle. In dem einen Geist, wenn uns der Heilige Geist den Durchblick schenkt, der heilige, unnahbare Gott, vor dem das Erdreich vergeht, wenn er sich hören lässt, bei dem niemand zukommen kann in seinem Licht, er ist der Vater. Auch für die, die noch ferne sind, sah ihn der Vater und stand auf und lief ihm entgegen. Der Apostel Paulus, wenn er das schreibt, wir alle haben Zugang in einem Geist zum Vater, der vertraut nicht auf seine Redekunst, nicht auf seine Theologie, aber möchte das mit dem einen Satz nahelegen. Du, ich vertraue auf den Heiligen Geist. Dass der plötzlich die Augen öffnet, wir dürfen durch Jesus im Heiligen Geist Zugang zum Vater haben. Ach, wenn so gesagt wird, die Trinitätslehre, die Dreieinigkeit, eine Erfindung von Theologen, 381 ist das dogmatisiert, die spröde Lehre. Ha, der Paulus sagt, was spröde Lehre? Das ist die Wirklichkeit, die ich erlebt habe. Ich, einer, der vom Heiligen Gott ausgeschlossen sein müsste, durch Jesus habe ich einen Durchblick bekommen, ich darf zum Vater kommen. Ich möchte euch einladen, so höre ich es von Paulus her, dass wir aus der Vordergründigkeit dessen, du Vater im Himmel, zum großen, dankbaren Staunen kommen. Durch den Heiligen Geist haben wir Zugang, vollen Zugang. Durch Jesus geöffnet zum Vater. Wir wollen aufstehen und mit diesem Vater reden. Du ewiger, heiliger Gott, der du uns in Jesus begegnet bist als der Vater. Wir sehen es an deinem Sohn Jesus, was bedeutet, dich zum Vater zu haben, der du uns alle Zeit hörst, in großer Liebe zugetan bist, der du das große Rettungswerk in Gang gesetzt hast. Lass uns doch nicht innerlich verschlossen bleiben, nicht so kleingläubig, nicht so zufrieden mit unserem bisherigen Christenstand, sondern lass uns nach vorne schauen, in Bewegung kommen. Wenn wir Zugang haben zu dir, dem Vater, dass wir bei dir abrufen all das Heil und die Kraft und die Zuversicht, die große ewige Hoffnung, die du uns gewährst. Erhalte uns im Staunen, lass uns das nicht selbstverständlich werden, dass du durch deinen Sohn das Rettungswerk in Gang gesetzt hast, das jetzt im Heiligen Geist vollendet wird. Du, Vater, lass uns geborgen sein ewig bei dir. Amen.